Jetzt auf OE24TV. Fellner Live, der Insider. Die spannendsten Stories, die brisantesten Insider-Infos und die härtesten Analysen aus Politik, Wirtschaft und der Welt. Mit OE24-Chefredakteur Niki Fellner.
Am vergangenen Wochenende gab es einen Artikel auf OE24.at, der an kaum jemanden, der politisch interessiert ist, vorbeigegangen war. Ihr habt über die Neuwahlszenarien in Österreich geschrieben. Da hat dann noch so ein bisschen eine Aufregung stattgefunden auf sozialen Plattformen, wo viele gesagt haben, nein, es gibt keine Neuwahlen, das Szenario stimmt nicht. Aber ganz so ist es nicht, denn die Gerüchte, die verdichten sich immer mehr und man muss darüber nachdenken, Niki.
Naja, also andersrum eigentlich betrachtet, in den Parteien wird darüber nachgedacht. Und jetzt kann man das irgendwie wegwischen und sagen, die drei Parteien, warum sollen die Neuwahlen gehen? Die drei Spitzen von ÖVP, SPÖ und NEOS haben überhaupt kein Interesse. Die werden an der Macht klammern und die werden die Legislaturperiode durchdienen. Ja, auf den ersten Blick wirkt es natürlich so und gibt es auch eigentlich rein logisch betrachtet aus der Sicht dieser drei, nämlich Stocker, Babler und Meindl-Reisinger, keinen wirklichen Grund, in Neuwahlen zu gehen, denn alle drei würden wohl nicht in der nächsten Regierung sitzen. Aber, das muss man auch dazu sagen, die drei werden nicht jene sein, die die Entscheidung treffen, ob es zu Neuwahlen kommt oder nicht. Und im Endeffekt hat das Ganze letzte Woche durchaus eine Dynamik angenommen, die zumindest in diesen 1,5 Jahren, wo wir diese Regierung bisher haben, in der Form noch nicht da war. Das Ganze war natürlich geschuldet den Dürrehilfen und dem Nicht-Einlenken der SPÖ. Und das hat in Teilen der ÖVP Unmut ist eigentlich untertrieben, eine wirklich, muss man sagen, extreme Wut ausgelöst, insbesondere in den Bundesländern. Und da gab es am Donnerstag, würde ich sagen, so 4-5 Stunden, viel länger war dieses Zeitfenster nicht, wo es wirklich kurz so ausgesehen hat, als kommt da jetzt der eine oder andere Kritiker dieser Regierung vor den Vorhang. Hinter den Kulissen haben wir das ja schon seit Wochen oder Monaten eigentlich, dass da aus den Ländern sehr negativ über diese Bundesregierung gesprochen wird. Aber kommt da jetzt der eine oder andere hervor, der vielleicht ganz offen auch sagt, dann eben nicht, dann sprengen wir diese Regierung. Dazu ist es dann nicht gekommen, muss man dazu sagen, weil der Kanzler im letzten Moment diese Diskussion eingefangen hat und sich dann selber in die Koalitionsverhandlungen eingebracht hat und dann diese Dürrehilfen dann durchgeboxt hat.
Aber sagt ja Matterbauer zum Beispiel, dass der Kanzler in erster Linie gekommen wäre, weil es in, Matterbauer sagt wörtlich, in einer der drei Parteien intern Unstimmigkeiten gegeben hat. Da spielt er einen schwarzen Peter ein bisschen Richtung ÖVP.
Spielt er an die ÖVP? Naja, er spielt da, glaube ich, schon in die Richtung, dass es da aus den Ländern halt massiven Druck gab. Die Niederösterreicher haben sich gemeldet, da ist Johanna Mikl-Leitner rausgegangen, da ist der Bauernbundchef und ihr Stellvertreter als Landeshauptmann Stefan Pernkopf rausgegangen, der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelze ist rausgegangen, der Bauernbund ist rausgegangen und da gab es einen enormen Unmut, also der Kanzler musste da tätig werden und er hat das sicher durch diese 240 Millionen Dürrehilfe, die da jetzt beschlossen wurden, mal vorerst eingefangen. So, das ist das eine Bild. Auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt noch immer einen riesen Unmut im Wirtschaftsflügel der ÖVP, beim Wirtschaftsbund, bei der industriellen Vereinigung. Da sind ja auch einige Stimmen jetzt am Wochenende rausgegangen, die alle sagen, dieses Klimagesetz, das hier ultimiert war mit den Dürrehilfen, das ist der Wahnsinn für die Wirtschaft und wir brauchen nicht mehr Regulierung, wir brauchen weniger Regulierung und das würde Arbeitsplätze und Wirtschaftsleistung kommen. Also gab es einen regelrechten Aufstand am Wochenende aus der Wirtschaft gegen dieses Klimagesetz und daraus ergeben sich halt, sage ich mal, drei Szenarien, die derzeit am Tisch liegen, die da hinter den Kulissen, sage ich mal, durchaus von sehr mächtigen ÖVP-Politikern besprochen werden. Das eine ist, wir haben nächstes Jahr zwei Landtagswahlen, Tirol und Oberösterreich. Das sind zwei ÖVP-Kernländer. Jetzt kann man sagen, in Tirol wird der Landeshauptmann der ÖVP nicht wackeln. Das wird Anton Matle bleiben, aber die ÖVP wird verlieren, die FPÖ wird zulegen und es wird sich nach dieser Tirolwahl mit ziemlicher Sicherheit keine Zweierkoalition mehr ausgehen, vor allem wenn Schorsch Dornauer gegen die SPÖ kandidiert. Das heißt, da bliebe dann als einzige Zweierkonstellation schwarz-blau, also auch dort würde dann die FPÖ in die Regierung einziehen. Deutlich dramatischer ist es in Oberösterreich. Da zeigen die Umfragen, dass es wirklich Kopf an Kopf steht. dass im Endeffekt Manfred Heimbuchner mit etwas, sage ich mal, Rückenwind und Thomas Stelzer, der oberösterreichische Landeshauptmann, hat halt das Problem, dass er derzeit Gegenwind aus Wien bekommt, während Heimbuchner halt Rückenwind bekommt, vielleicht wirklich Erster werden könnte. Und das wäre natürlich, muss man sagen, für die ÖVP der absolute Super-GAU, wenn sie Oberösterreich verliert. So, und was sind jetzt die Szenarien? Das eine Szenario ist Koalitionscrash noch vor den Landtagswahlen, also sprich im Frühjahr Neuwahlen. Die Koalition würde dann Ende des heurigen, Anfang des nächsten Jahres crashen, erzählen mir, wie gesagt, ÖVP-Strategen, damit man dann im Frühjahr in eine Neuwahl geht im Bund, damit man dann für die Landtagswahlen quasi mit einem Rückenwind dementsprechend reingehen würde. Das Kalkül, das die ÖVP-Strategen haben, wäre, dass wahrscheinlich in so einer Wahl die FPÖ Erster wird. Ich glaube, da macht sich niemand etwas vor. Herbert Kickl dann regieren würde als Bundeskanzler mit der ÖVP als Juniorpartner, aber dass Herbert Kickl dann halt, wie Sie sagen, liefern müsste. Er könnte sich nicht mehr abputzen und abarbeiten an der Bundesregierung. Und da glauben ÖVP-Strategen in den Bundesländern, das würde der ÖVP in den Ländern dann nützen, weil dann könnte man den Landeshauptmann-Bonus ausspielen und dann würde man Oberösterreich beispielsweise halten können. Das ist die Idee. So, das ist das Szenario 1. Das Szenario 2 wäre, dass es vorerst einmal alles beim Alten bleibt, zwar kracht in der Regierung, aber die Regierung nicht in die Luft geht. Aber sollte in Oberösterreich das unter Anführungszeichen Undenkbare passieren, wie die ÖVP sagt, nämlich dass man wirklich Oberösterreich verliert, dann würde es nur Tage dauern, bis die Koalition gesprengt wird, weil nämlich im Jahr darauf, 2028, dann Niederösterreich wählt. Und da höre ich von allen Seiten, die sagen, Johanna Mikl-Leitner wird sicher nicht sehenden Auges in eine Wahlniederlage steuern. Davor würde dann diese Koalition in Wien gesprengt werden. Also wenn die ÖVP Oberösterreich verliert, dann ist wirklich nicht nur Feuer am Dach, dann ist Ende und aus. Dann würde diese Koalition definitiv, da traue ich mich jetzt eine Wette darauf abzuschließen, in die Luft gehen und dann würde es eine Neuwahl geben, wie gesagt wahrscheinlich Ende des Jahres 2027, Anfang 2028 definitiv vor der Niederösterreichwahl. Und das dritte Szenario, das auch immer wieder genannt wird, ist, dass die ÖVP vorerst in dieser Koalition bleibt, dass man aber den Kanzler austauscht und den ÖVP-Chef Christian Stocker, da kursieren mehrere Namen. Aber das eine ist immer wieder Sebastian Kurz, der genannt wird. Der winkt aber momentan ab und ich glaube persönlich auch, dass er kein Interesse hat, eine Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS anzuführen. Also kann ich mir nicht vorstellen. Insofern eher unrealistisch. Dann natürlich Wolfgang Hartmannsdorfer, der Wirtschaftsminister, der da sicher das heißeste Eisen ist, der immer wieder genannt wird. Der könnte ein bisschen sozusagen frischen Wind und junge Dynamik versprühen. Dann darf man nicht unterschätzen Alexander Bröll. Zukunftshoffnung der ÖVP, Staatssekretär, einerseits sehr eng mit Christian Stocker. Das heißt, wenn Christian Stocker abgibt oder übergibt, könnte es natürlich sein, dass er dann einen seiner Vertrauten übergibt. Sehr gut vernetzt mit Niederösterreich, kommt er ursprünglich, er ist zwar Wiener, aber seine Familie kommt aus Niederösterreich. Sein Vater war ÖVP-Chef, sein Großonkel Erwin Bröll war niederösterreichischer Landeshauptmann, hätte natürlich vom Namen her eine gewisse Spannung. Und die vierte, die immer wieder genannt wird, da werden jetzt vielleicht der eine oder andere Fernsehzuschauer die Nase rümpfen, das ist Claudia Bauer, früher Claudia Plackholm, die sich da durchaus in Stellung bringt, momentan mit ihren Positionen, eine sehr harte Linie fährt, eine sehr konservative Linie fährt, die vor allem bei Wählern am Land, das ist, glaube ich, zumindest die Vermutung, gut ankommt, die wird auch immer wieder genannt. So, das wären vier potenzielle. Jetzt glaube ich persönlich nicht, dass Christian Stocker unmittelbar hier seinen Job zurücklegt oder abgesägt wird, aber auch da könnte sich natürlich eine gewisse Dynamik ergeben. Und ganz zuletzt gibt es noch ein viertes Szenario, das man nicht außer Acht lassen darf, nämlich, dass es nicht in der ÖVP kracht, sondern dass es bei einem der anderen beiden Koalitionspartner kracht. Wir wissen, bei den NEOS ist absolut Feuer am Dach. Die Basis drückt da ordentlich an momentan. Da gibt es eine extreme Unzufriedenheit mit der Regierungspolitik der NEOS. Den Vorwurf, dass überhaupt keine Reformen umgesetzt werden, dass alles viel zu langsam geht. Zuletzt der Ausschluss von Veit Dengler. Matthias Stolz ist heute bei uns zu Gast. Schauen wir mal, aber ich gehe davon aus, dass er sehr kritisch mit Meindl-Reising und der Neos-Politik ins Gericht gehen wird. Also das wäre sozusagen das eine, dass die Neos aufstehen. Dann hätten zwar ÖVP und SPÖ theoretisch noch eine Mandatsmehrheit von einem Überhangmandat. Das ist aber ausgerechnet ein Burgenländer. Das heißt, man wäre dann abhängig von Hans-Peter Doskozil, ob die Regierung und die SPÖ und Andreas Babler das wollen, sei mal dahingestellt. Das wäre dann schon sehr knapp. Also ich glaube, wenn die Neos die Regierung verlassen, dann würde es wohl auf Neuwahlen hinauslaufen. Und das andere ist natürlich die SPÖ. Da sind wir eh gleich beim Thema. Andreas Babler ist ja heute im Sommergespräch. Und die Frage ist, wie lange schaut die SPÖ da noch zu bei diesen katastrophalen Umfragewerten? 16% momentan liegt die SPÖ, Andreas Babler, in einer Persönlichkeitsumfrage nach der anderen, quasi mit einem neuen Minusrekord. Und da gibt es jetzt mittlerweile schon Stimmen in der SPÖ, die sagen, wir brauchen eine Alternative und wir können nicht bis zur nächsten Wahl abwarten.
Wenn du sagst, irgendwie, wie lange hält Andreas Babler noch durch, dann kann man die Frage vielleicht so beantworten, so lange, bis die SPÖ wen anderen gefunden hat, der diesen Job ausführen könnte. Und wen gefunden haben, dürften sie tatsächlich, wo viele sagen, der wäre eine sehr gute Wahl.
Genau, da gibt es ein ganz, ganz heißes Gerücht, das jetzt immer konkreter wird. Das Gerücht, muss man sagen, kursiert jetzt schon seit mehreren Monaten. Jetzt wird es aber immer konkreter, und zwar ist das Gerhard Zeiler. Gerhard Zeiler, ehemaliger ORF-Chef, auch höchst erfolgreicher Manager da in Deutschland gewesen. Er war Chef von RTL und ist dann nach Amerika gegangen zu Warner Brothers, unter anderem auch CNN etc. haben dort dazugehört und hat dort jetzt beim Verkauf an die Discovery-Gruppe eine ordentliche Prämie bekommen. Rund 100 Millionen Dollar soll er da jetzt abgesahnt haben. Das heißt, der müsste nicht mehr arbeiten. Er ist 70 Jahre alt, also sprich, kann sich in Pension zurückziehen und in Startups investieren. Aber anscheinend, so hört man aus SPÖ-Kreisen, dürfte er durchaus Interesse haben, da sozusagen am Ende sich noch einmal auch hier politisch einzubringen. Er war ja schon als Nachfolger von Werner Faymann damals im Gespräch, wurde aber von Christian Kern dazu mal ausgestochen, und vielleicht mutmaßt der eine oder andere, könnte jetzt der Moment gekommen sein, wo er übernimmt. Da dürften schon durchaus konkrete Gespräche im Hintergrund laufen. Vorerst noch eher in kleinen Kreisen. Man hört, die sogenannte Leasinger-Partie sei da wieder involviert, also die Partie um den ehemaligen Bundeskanzler Werner Faymann, die ganz unzufrieden ist mit der Performance von Andreas Babler. Aber auch Wien soll da durchaus eine Rolle spielen, das Umfeld des Bürgermeisters Michael Ludwig. Wir wissen, Gerhard Zeiler war immer sehr, sehr eng mit Michael Häupl, dem Vorgänger von Ludwig. Also, wie gesagt, das ist alles schon konkreter als das reine Gerücht. Gespräche finden statt anscheinend und man überlegt durchaus Szenarien, wie man Babler los wird. Wir wissen, es gibt mittlerweile eine überwältigende Mehrheit in den Bundesländern der SPÖ, die gegen Andreas Babler ist, das Burgenland sowieso, die Steiermark sowieso, die Kärntner, die auch Landtagswahlen vor sich haben, die Niederösterreich, seine eigene Heimatpartei, ist gegen ihn, die Wiener SPÖ, es gibt diese Files von Ernst Nevrivi, den er als versoffenen Bürgermeister und Dumpfbacke bezeichnet hat, spricht damit wohl auch einigen in der SPÖ Wien aus der Seele. Und in der oberösterreichischen SPÖ, die ja wie gesagt auch Wahlen haben, mittlerweile auch große Ablehnung gegen Andreas Babler. Das heißt, die Länder, die wollen Babler eigentlich loswerden, haben halt das Problem, dass es keinen Gegenkandidaten oder keine Alternative gibt. Wenn sich das mit Zeiler konkretisiert, dann wäre das diese Alternative. Zeiler wäre natürlich der Elder Statesman, sagt der eine oder andere. Er hat halt den Nachteil, dass er da gerade 100 Millionen kassiert hat und passt es wirklich zu einem SPÖ-Chef. Auf der anderen Seite, er wäre halt wirklich unabhängig. Er ist von der Politik nicht mehr abhängig, er ist von der Wirtschaft nicht abhängig. Also der kann wirklich frei von der Leberpolitik machen, wie man so schön sagt. Also wäre eine durchaus spannende Lösung. Das Problem oder der Haken ist nur, Andreas Babler will nicht gehen, wird, glaube ich, auch vorerst nicht gehen. Und warum sollte er auch gehen? Dem müsste man irgendeinen, sage ich mal, weichen Auffangjob anbieten. Nur so gut wie als Vizekanzler wird er es nie wieder haben. Und deswegen wird es ganz, ganz schwer, den Andreas Babler loszuwerden. Mir hat unlängst ein nicht unmächtiger SPÖ-Politiker gesagt, den werden wir sozusagen am Sessel festgepickt raustragen müssen, weil der wird sich festkrallen an seinem Schreibtisch, und das trifft geheimnisvoll relativ gut. Also wie die SPÖ Andreas Babler loswerden will, ich glaube, da ist noch keinem Parteistrategen derzeit eine wirklich gute Lösung eingefallen. Das wird durchaus schwierig. Der krallt an der Macht und an seinem Job und wird da, glaube ich, sehr, sehr schwierig davon zu überzeugen werden, freiwillig diesen Posten zu räumen.
Bleiben wir aber vielleicht noch kurz bei Gerhard Zeiler. Alles, was du gesagt hast, bei allem Respekt, das mag auch stimmen und das macht einen guten Eindruck. Viele Menschen finden ihn sympathisch, er kommt gut an. Aber dennoch am Ende des Tages die Frage, er war viele Jahre jetzt auch im Ausland tätig, hat er ganz andere Erfahrungen gesammelt. Kann es nicht sein, dass er auch ein bisschen in Bezug zu Österreich verloren hat? Also ist er tatsächlich jetzt so eine gute Wahl oder klingt die Wahl?
Also ich glaube, den Bezug zu Österreich glaube ich nicht, dass er verloren hat, weil der immer wieder in Österreich war. Und also ich glaube, der hat schon einen sehr guten Bezug zu Österreich. Im Gegenteil, ich glaube, das kann auch durchaus ein Vorteil sein, einmal die Sicht von außen hier einzubringen. Was immer wieder als Gegenargument kommt, ist sein Alter, dass er eben 70 ist, dass er ja eigentlich im pensionsfähigen Alter wäre und kann so jemand wirklich in Österreich noch eine Bundesregierung führen. Auf der anderen Seite muss man sagen, in Zeiten eines Donald Trump, eines Friedrich Merz, wo wir quer über viele Länder Politiker haben, die über 70 sind und wir wollen ja auch immer von allen, dass sie länger arbeiten. Also ich glaube, das Alter ist nicht unbedingt ein Gegenargument. Gerhard Zeiler ist ja zuletzt auch immer wieder auf Veranstaltungen aufgetreten, ist sehr fit, ja, sowohl körperlich als auch geistig. Also ich glaube, das ist nicht unbedingt das Gegenargument. Die Frage ist natürlich, hat er die dementsprechenden Rückhalt in der Partei? Weil wir wissen, die SPÖ ist mittlerweile eine sehr heterogene Partei mit sehr unterschiedlichen Strömungen. Schafft es, diese Strömungen zu vereinen? Am schwierigsten wird sicher die Linke, die Partei Linke, zu vereinen, die zwar mittlerweile auch nicht mehr hinter Babler steht, weil sie sagt, einfach viele der Wahlversprechen wurden nicht umgesetzt, aber natürlich ein 100-Millionen-Mann ist tendenziell nicht das, was der Partei Linken vorschwebt, muss man sagen. Die tendieren sicher eher zu einer Julia Herr oder einer Eva-Maria Holz-Leitner, jemand, sage ich mal, aus dem Spektrum. Aber Gerhard Zeiler wäre, und das merkt man auch in den anderen Parteien, sicher derjenige, der auch ÖVP und SPÖ am meisten wehtun würde, weil er natürlich schon ein Standing hat, ein Auftreten hat. Also wäre eine sehr, sehr spannende Personalie, aber wie gesagt, die Frage ist, wann es passiert. Auch in der SPÖ, glaube ich, sind die Stimmen hinter den Kulissen jetzt durchaus lauter geworden in den letzten Wochen. Das merkt man, weil einfach der Unmut so groß ist, weil die Sorge vor den nächsten Landtagswahlen so groß ist. Und weil der SPÖ natürlich, muss man sagen, da jetzt ein Debakel nach dem anderen droht. Es war die Grazer Gemeinderatswahl heuer, kann man sagen, ja, Graz ist wurscht. Andererseits ist die zweitgrößte Stadt Österreichs, wo die SPÖ ein Debakel erlebt hat bei den Wahlen. Jetzt kommt Tirol, wie gesagt, wenn Georg Dornauer dagegen die SPÖ antritt, wird das ein historisch schlechtes Ergebnis für die SPÖ werden. Kann man auch sagen, gut, Tirol ist jetzt nicht unbedingt SPÖ-Kerngebiet, aber dann kommt schon Oberösterreich. Und Oberösterreich war einst einmal ein sehr, sehr wichtiges Bundesland für die SPÖ. Der SPÖ droht dort ein Absturz, der es in sich hat bei der Oberösterreich-Wahl. Also das wird ein reines Duell ÖVP gegen FPÖ. Die SPÖ wird da komplett unter die Räder kommen. Das Gleiche droht ihr in Niederösterreich, das Gleiche droht ihr in Salzburg. Und am längsten Zeit hat noch Wien. Aber natürlich muss man sagen, auch die Wiener sind hochnervös. Und auch da hört man immer wieder, gibt es Umfragen, die nicht sehr gut ausschauen. Für die Wiener SPÖ, also natürlich noch immer Erster, aber verglichen zur letzten Landtagswahl doch mit Verlusten und eine immer stärker werdende FPÖ. Also insofern, auch da merkt man natürlich, man muss jetzt irgendwann einmal in der Bundespolitik etwas ändern, denn sonst sind wir beim Ende, sonst nimmt das Ganze ein ganz, ganz schlechtes Ende für die SPÖ in den Ländern.
Und wenn wir jetzt vielleicht darauf blicken, wenn eine Partei den Parteichef und eben tragische Person in der Regierung austauscht, wäre dann ein Dominoeffekt zu erwarten, dass die anderen nachziehen müssen? Weil so wie du sagst, wenn die SPÖ jetzt Zeiler bringt, dann ist das natürlich schon ein gewaltiger Vorteil, neuer, frischer Mann mit einer tollen, beeindruckenden Vita, dann wären doch die anderen auch gezwungen.
Deswegen, ich glaube, das ist dann so ein bisschen auch, und das ist dieses politstrategische Spiel, wer ist dann der Erste? Ja, und will man der Zweite sein, weil der nachzieht, hat dann oft einmal nicht mehr diesen Effekt wie der Erste, der dann mit jemand Frischen kommt. Insofern, der zuerst tauscht, könnte da durchaus etwas abräumen. wenn das Ganze Richtung Neuwahl geht, ist natürlich die Frage, schafft es die andere Partei dann noch schnell genug, auch den Spitzenkandidaten auszutauschen oder wird man dann überrascht? Also da gibt es dann viele Dinge, die mitspielen und insofern gibt es dann natürlich Überlegungen in allen drei Parteien, aber insbesondere in ÖVP und SPÖ, wer tauscht jetzt zuerst aus und wer holt sich da, sage ich einmal, diesen ersten Effekt an vielleicht Wählern, die dann wieder bereit sind, zurückzukommen.
Momentan kann man wohl eher sagen, wer sich als erstes bewegt, der verliert. So sieht es momentan in der Regierung aus, also bloß nichts ändern, bloß festhalten.
Ja, wie gesagt, ich glaube, das ist die unterschiedliche Wahrnehmung derzeit von jenen, die in der Regierung sitzen und jenen, die außerhalb der Regierung sitzen, die da jetzt um ihre Bundesländer zittern.
Und ganz kurz noch am Ende, du hast ihn bereits erwähnt, den Sebastian Kurz, der hat ja auch ein bisschen was zu feiern gehabt an diesem Wochenende. Er feiert Geburtstag, wird unfassbare 40 Jahre alt oder jung, je nachdem, wo man sich gerade in seinem eigenen Leben befindet, kann man das jetzt werten. Du sagst, er kommt nicht zurück, dennoch ist schon der 40er nochmal so eine Marke im Leben, wo man vielleicht
also
neu denkt.
Er hat am Donnerstag Geburtstag, am Donnerstag feiert er im kleinen Kreis im Waldviertel auf dem Hof seiner Oma, wird diese Party, ist glaube ich übertrieben, dieses Fest im engsten Familienkreis stattfinden. Und ja, Sebastian Kurz spielt sicher nach wie vor mit dem Gedanken, über ein politisches Comeback nachzudenken oder vielleicht sogar zurückzukommen. Ich glaube nur, wenn er das tut, dann würde er es nur tun, wenn er weiß, dass er zumindest die Chance hätte, bei einer Wahl Erster zu werden. Also ich glaube, ein Sebastian Kurz selber würde nicht als Juniorpartner in eine Koalition mit Herbert Kickl gehen. So schätze ich ihn einfach nicht ein. Also ich glaube, er müsste zumindest theoretisch die Chance haben, in einer Wahl da in ein Duell zu gehen, was er vielleicht sogar hätte, wenn er antreten würde. Dass er die jetzige Koalition übernimmt mit SPÖ und NEOS, das schließe ich de facto aus, weil er, glaube ich, dann nur verlieren kann. Ich glaube, das würde ihm persönlich zu sehr schaden, auch im Sinne dann einer künftigen Wahl. Also deswegen, das glaube ich nicht. Ich glaube, Sebastian Kurz würde nur kommen, wenn, wie gesagt, es zu einer Neuwahl käme und er dann mit Herbert Kickl da quasi sich ein Duell liefern könnte um den ersten Platz. Das könnte durchaus spannend werden. Kickl gegen Kurz und dann vielleicht noch Zeiler bei der SPÖ. Das wäre wirklich ein extrem spannender Wahlkampf. Schauen wir mal. Wie gesagt, ich glaube, nichts, was jetzt in den nächsten Tagen passiert, aber durchaus etwas, was in den nächsten Wochen, Monaten eine Dynamik annehmen könnte. Und wir wissen ja in der Politik oftmals, wenn so Dynamiken ausbrechen, dann kriegt das oft eine Eigendynamik, wenn so ein Stein ins Rollen kommt. Also wer weiß, was da in den nächsten Wochen noch passiert.
Ja, wer weiß, was heute Abend noch passiert. Matthias Strolz kommt, vielleicht löst der etwas aus, was Beate Meinl-Reisinger zum Rücktritt drängt oder zwingt.
Ja, beziehungsweise schau mal, was Andreas Babler heute noch im Sommergespräch so von sich gibt. Auch da ist sicher genügend Sprengstoff dabei.
Langweilig wird es nicht, sowieso nie bei uns. Herzlichen Dank, Niki Fellner. Für Sie gibt es eine kurze Werbepause, dann geht's los mit dem Interview des Tages.